Predigten, Seminare und weitere Impulse für den Glauben aus dem Diakonissenmutterhaus Eidlingen und dem Gästehaus Tannenhöhe.
Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Das ist der Weg, den unser Herr Jesus gegangen ist. Und ich begrüße Sie ganz herzlich zu diesem Gottesdienst, dem vierten Gottesdienst in der Passionszeit. Dieses Wort steht als Wochenspruch über dieser neuen Woche. Und wir wollen gern Gottesdienst feiern und uns von unserem Herrn dienen lassen. Wir hören Gottes Worte aus Psalm 145, ein Gebet und Loblied von David. Ich will dich erheben, mein Gott, du König, und deinen Namen loben, immer und ewiglich. Ich will dich täglich loben und deinen Namen rühmen, immer und ewiglich. Der Herr ist gerecht in allen seinen Wegen und gnädig in allen seinen Werken. Der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen, allen, die ihn ernstlich anrufen. Er tut, was die Gottesfürchtigen begehren, und hört ihr Schreien und hilft ihnen. Es wird uns heute Morgen um dieses Thema gehen, die Quelle des Rufenden. Wir haben ja bei unseren Frauentagen das Thema Leben an der Quelle, Leben mit Gott an der Quelle des Gebetes. Ich möchte gern beten. Herr Jesus, danke, dass du nahe bist, dass wir mit dir reden dürfen, dass du ein Gott bist, der uns hört. Danke, dass du uns diesen Gottesdienst heute an diesem Sonntag schenkst, diese Stunde, in der du uns dienen willst, in der du uns dein Wort austeilen willst. Herr Jesus, danke, dass wir jetzt vor dir sein dürfen, unter deinen Augen, in deiner Gegenwart. Du weißt, was uns auf dem Herzen liegt. Wir haben es in unserer Welt, unter so vielen Menschen haben wir es so gut, so unverdient gut. Und Herr, wir sind einfach froh, dass du auch bei denen bist, die es nicht gut haben. Und dass du das Rufen deiner Kinder hörst. Danke, Herr, dass wir mit all denen verbunden sein dürfen, die zu deinem Leib dazugehören. Du bist unser Haupt. Und du hast jedes deiner Kinder im Blick. Wir möchten jetzt gerne auch in der Stille dir sagen, was uns bewegt, und dich bitten, dass du unsere Herzen frei machst. Wir loben dich und wir danken dir, du Hörer des Gebets, und wir bitten jetzt um deinen Segen. Amen. Die Quelle des Rufenden. Vielleicht erkennen Sie dieses alte Bild, wer das wohl ist. Steht ja auch sogar dabei. Der Simson. Simson oder Samson. Simson, uns meistens so ein bisschen vertraut mit den langen Haaren und der Kraft, die er hat oder hatte. Man kann drei rote Linien durch Simsons Leben entdecken. Er war ein Mann, der enorme Möglichkeiten hatte unter Gott. Er war leider aber auch ein Mann mit großen Schwächen, der diese Möglichkeiten nicht zur Entfaltung kommen ließ. Und er war ein Mann der Gottes Fürsorge. in allem und trotz allem erlebt hat. Ich habe drüber geschrieben, Gottes grenzenlose Barmherzigkeit. Gottes grenzenlose Barmherzigkeit erstens in der Wahl seines Werkzeuges. Grenzenlose Barmherzigkeit in der Wahl seines Werkzeuges. Es beginnt mit einem Kind mit unglaublichen Verheißungen. So beginnt seine Geschichte. Es ist die Zeit der Richter. Es herrschen gerade die Philister im Land. Das war ja in dieser Zeit der Richter ganz oft so. Israel verließ seinen Gott und lebte im Unglauben. Dann schickte Gott die Feinde. Dann schrien sie zu Gott, die Israeliten, und Gott sandte ihnen einen Retter, einen Richter. Das war so ein Zyklus, der sich immer wieder wiederholt hat in der Richterzeit. Und was mich immer wieder neu, schon besonders auch erschüttert, wie die Bibel diese Zeit charakterisiert in Richter 17, Vers 6, jeder tat, was ihn recht dünkte. Ich denke manchmal, moderner kann man es gar nicht ausdrücken. Aber obwohl jeder tat, was in seinen Augen recht war, gab es mittendrin Leute, die Gott vertrauten. Mittendrin ein Ehepaar aus dem Stamm Dan, die mit Gott lebten. Sie hatten eine große Not, es war eine kinderlose Ehe. Und dann sendet Gott einen Engel zu der Frau und dieser Engel kündigt ihr an, und das lesen wir in Richter 13, Vers 5, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, dem kein Schermesser aufs Haupt kommen soll. Warum? Denn der Knabe wird ein Geweihter Gottes sein, von Mutterleibe an. Und er wird anfangen, Israel zu erretten aus der Hand der Philister. Gott kündigt eine einzigartig wunderbare Geburt an. Und dieses Kind, dieser Sohn, der da zur Welt kommen soll, soll ein Gottgeweihter sein. Vermutlich kennen manche oder viele von Ihnen dieses Wort Naziräer. Das waren Leute, die ihr Leben Gott geweiht haben, im Alten Testament oft für eine kurze Zeit. Aber es gab auch Menschen, auf die Gott seine Hand gelegt hatte und sagte, du sollst das ganze Leben als ein Naziräer leben. Keinen Wein trinken war das äußere Zeichen und diese langen Haare bei Simson. Simson, dieses Kind, soll Eigentum Gottes sein. Und Gott hat einen großen Plan, eine wunderbare Absicht mit dem Leben dieses Kindes. Er soll anfangen, die Israeliten vor den Feinden zu retten, vor den Philistern. Und jetzt wird Simson geboren. Sein Name heißt eigentlich übersetzt kleine Sonne. Was für gute Voraussetzungen über einem gesegneten Leben. Er hat glaubende Eltern. Gott hat einen Plan, eine Absicht mit seinem Leben. Er hat ein gutes Umfeld. Gott beruft ihn, er darf unter Gottes Segen leben. Ein Kind mit unglaublichen Verheißungen. Ein Mensch, der unter dem Pluszeichen Gottes leben darf. Und wissen Sie was? Jeder Mensch, der auf dieser Welt geboren wird, steht prinzipiell unter dem Pluszeichen Gottes. Selbst wenn die äußeren Bedingungen nicht so gut sind wie bei Simson. Ein Kind mit unglaublichen Verheißungen. Und dann erleben wir, wie dieser Mann heranwächst. Er wird ein Kämpfer mit unbesiegbarer Kraft. Am Ende von diesem Kapitel 13 im Richterbuch liest man, der Geist des Herrn fing an, ihn umzutreiben im Lager. Als er erwachsen wird, kommt der Heilige Geist als Kraft Gottes, als Ausrüstung Gottes über ihn Und er steht auf für Gott, für Gottes Absicht. Simson soll für Gottes Sache leben. Das ist Gottes Absicht mit ihm. Gott will ihn gebrauchen. Und Simson erlebt auch, wie Gott ihn stärkt, wie Gott ihn ausrüstet. Und ich sage auch an dieser Stelle, auch uns gilt diese Ausrüstung Gottes, sogar noch mehr als bei Simson. Wer Kind Gottes ist, bekommt den Heiligen Geist nicht nur auf eine bestimmte Zeit, sondern bekommt ihn auf sein ganzes Leben. Freilich gehört nun auch dieses Dritte dazu. Er ist leider auch ein Mann mit einem unzuverlässigen Charakter. In den Sprüchen heißt es mal, es ist besser als eine Stadt zu beherrschen, ist es besser, man kann sich selber beherrschen. Und Simson fehlt diese Selbstdisziplin. Und deshalb verschleudert er immer wieder die Gaben, die Gott ihm gibt. Das sind hübsche philistäische Frauen und die werden ihm zum Fallstrick. Er lässt sich durch seine Augen verführen. Er heiratet gegen Gottes Willen. Und so kommt der Kompromiss in sein Leben. Und diesen Kompromiss merken wir bei Simson immer wieder. Den Kompromiss zwischen dem Dienst für Gott und dem Eigenwillen. Er dient nicht Gott allein. Es ist diese Mischung aus Tat für Gott und eigenem Tun. Es kommt durch diese Verbindung mit dieser Frau der Philister zu Auseinandersetzungen mit den Philistern. Und dann kämpft Simson gegen die Philister. Auf der einen Seite sind das ja die Feinde Gottes. Auf der einen Seite ist es das, was er eigentlich soll. Aber er kämpft nicht im Sinne und im Auftrag Gottes, er kämpft seinen Privatkrieg. Er kämpft nicht in einem heiligen Zorn gegen die Sünde, sondern er kämpft in einem irdisch-menschlich-mörderischen Hass. Es geht ihm nicht um Gottes Ehre. Und ich frage uns, geht es uns um Gottes Ehre, wenn wir kämpfen? Wo geht es mir vielleicht um mich und nicht um ihn? Ich vermute, dass ja viele von Ihnen die Geschichte von Simson auch kennen und dann wissen, im Endeffekt bricht er sein Berufungsgeheimnis. Er verrät seine Berufung. Er bricht seine Weihe für Gott, diese Berufung als Nazirer zu leben, verrät er. Eigentlich sollte er in Gottes Kraft Großes tun, aber er scheitert und wird Sklave seiner Leidenschaft. Und so kommt seine Berufung nicht zur Vollendung. Und da merken wir, bei dieser Mischung, in der Simson lebt, wir haben es ein Stück in der Hand, was mit unserer Berufung wird, mit der Berufung, die Gott über unserem Leben hat. Wir haben es ein Stück in der Hand, ob die Sünde uns beherrscht oder ob wir die Sünde beherrschen. Simson, eigentlich ein starker Mann und doch ganz schwach. Simson, einer, der für Gott aufsteht, ja. Aber der eben auch seine eigenen Interessen verfolgt. Simson, der ganz vieles falsch macht in seinem Leben. Und wissen Sie, ich bin so froh, dass die Geschichte dieses Mannes auch in der Bibel steht. Ich bin so froh, dass in der Bibel nicht nur Geschichten stehen wie von einem Kaleb, von dem hatten wir es in den letzten Tagen, der sein Leben lang treu und ohne Lücke Gott nachgefolgt ist. Dass von einem Simson auch geredet wird, dass die Bibel die dunklen Seiten unseres Menschseins nicht verschweigt und nicht so tut, als wären die Frommen alle fromme Helden, die es im Griff haben, die es recht machen, die super sind. Gott gebraucht diesen Mann trotz seiner Schwäche, trotz seiner Fehler. Er gebraucht ihn als Werkzeug, trotz der Sünde. Gottes grenzenlose Barmherzigkeit in der Wahl seiner Werkzeuge. Gott wählt nicht nur die Edelfrommen. Ich weiß nicht, wer von uns denken würde, dann wäre ich dabei. Gott wählt nicht nur die Charakterfesten, er nimmt die Schwachen, die Fehlerhaften, die in deren Leben immer wieder ein Mix ist, eine Mischung aus Treue und Untreue, aus Glaube und Unglaube, aus Gottes Liebe und Selbstsucht. Was ist das für ein Gott, der sich das leisten kann, solche Werkzeuge zu wählen? Was ist das für ein Gott, der es sich leisten kann, so jemand wie mich zu wählen? Gottes grenzenlose Barmherzigkeit. Zweitens, seine grenzenlose Barmherzigkeit in der Fürsorge für seinen Knecht. Die Lage spitzt sich im Verlauf der Geschichte zu. Es kommt so weit, dass die Philister Simson fangen wollen. Sie ziehen gegen Israel. Und das ganz Erschütternde, Israel stellt sich nicht zu dem Kämpfer, der gegen die Feinde Gottes kämpft. Israel hat resigniert, hat sich mit der Herrschaft der Feinde abgegeben und gesagt, ja, so ist es halt. Die Philister herrschen halt über uns, kann man nichts machen. So ist es halt, die Sünde herrscht halt über mich, kann man nichts machen. Habe ich den Kampf aufgegeben gegen die geistlichen Feinde, mich an die Sünde gewöhnt? Auffallend, die Philister interessieren sich nicht für Israel. Die interessieren sich nur für den einen, für diesen Simson, weil der nämlich gegen sie kämpft. Der Feind interessiert sich nicht für die, die sich mit seiner Herrschaft arrangiert haben. Ein Mann sagte mal zu einem Evangelisten, was ist das für ein Gerede um Satan? Ich habe ihn noch nie in meinem Leben getroffen. Und dann antwortete dieser Evangelist, natürlich, wie sollten Sie auch? Man trifft nie jemanden, wenn man den gleichen Weg geht. Wenden Sie sich um und Sie werden ihn sehr bald treffen. Die Israeliten liefern Simson an die Philister aus. Und jetzt sind wir ganz nahe an der Stelle, wo es von der Quelle des Rufenden kommt. Jetzt sind wir in Richter 15, Vers 14. Die Philister jauchzten, als Simson nach Lehi gefesselt, ausgeliefert von den eigenen Leuten kam. Weil sie denken, jetzt haben wir ihn im Griff. Aber der Geist des Herrn geriet über ihn und die Stricke an seinen Armen wurden wie Fäden, die das Feuer versenkt hat, sodass die Fesseln an seinen Händen zerschmolzen. Und er fand einen frischen Eselskinnbacken, da streckte er seine Hand aus und nahm ihn und erschlug damit 1000 Mann. Simson zerreißt in der Kraft Gottes die Fesseln und schlägt 1000 Mann. Wenn man das sich jetzt klar macht, dann weiß man, dieser Kampf ist kein irdisch-menschlicher Kampf. Mit einem Eselskinn backen kann man keinen einzigen erschlagen, ganz ehrlich. Das ist nämlich eine furchtbar schwache Waffe. Ich zeige Ihnen mal ein Bild. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, wo das ist. Wissen Sie, wo das ist?
Eine katholische Kirche,
wohl wahr. Das ist die Kirche, das Münster unserer lieben Frau in Villingen. Ich hoffe, dass alle Villinger das wissen. Und an der Kanzel dieses Münsters gibt es nämlich den Simson. Diese Figur, die die Kanzel mitträgt. Und wenn Sie es jetzt noch mal näher sehen, dann sehen Sie da den Eselskinnbacken. So sieht nämlich ein Eselskinnbacken aus. Mit einer völlig untauglichen Waffe kämpft Gott durch einen schwachen Menschen. Und man kann wirklich sagen, wie es mal jemand schreibt, mit dem Herrn sind wir immer in der Überzahl. Ein Mann mit Gott ist immer in der Majorität. Ist Gott für uns, mag sich getrost die ganze Welt gegen uns stellen, sie wird kläglich scheitern. Unsere Waffe im Neuen Testament, wir wissen's, ist das Schwert des Geistes, ist das Wort Gottes. Das sieht auch aus, als wäre das Wort der Bibel eine schwache Waffe. Aber unser Gott kann diese Waffe benutzen, um Menschen zu gewinnen fürs Leben. Ich lese weiter, Richter 15, Abvers 16. Und Simson sprach, und vielleicht achten Sie mal, wie er redet. Mit eines Esels Kinnbacken hab ich sie geschunden. Mit eines Esels Kinnbacken hab ich 1000 Mann erschlagen. Und als er das gesagt hatte, warf er den Kinnbacken aus seiner Hand und man nannte die Stätte Ramat Lehi, das heißt Kinnbackenhöhe. Als ihn aber sehr dürstete, rief er den Herrn an und sprach, du hast solch großes Heil gegeben durch die Hand deines Knechts. Nun aber muss ich vor Durst sterben und in die Hände der Unbeschnittenen fallen. Da spaltete Gott die Höhlung im Kinnbacken, das Wasser herausfloss. Und als er trank, kehrte sein Geist zurück und er lebte wieder auf. Darum heißt der Ort Quelle des Rufenden. Die ist in Lehi bis auf den heutigen Tag. Sie haben es gehört. Nach seinem Sieg rühmt sich Simson und sagt, ich, 1000 Mann, ich. Und auf diesen Triumph lässt Gott eine große Schwachheit folgen. Und plötzlich wird ganz klar, dieser kleine Mensch Simson, wenn er nichts zu trinken bekommt, kommt er um. So abhängig von Gott. Und das erkennt Simson, sodass er dann sagt, du hast solch ein großes Heil gegeben. Und sich selber nennt er Knecht. Simson betet in dieser ausweglosen Situation, in der er jetzt ist, betet er. Es gibt diesen schönen Ausspruch, der Weg nach oben ist immer offen. Der Weg nach oben, der Weg ins Gebet ist immer offen. Es bleibt ihm gar kein anderer Ausweg übrig, als nach dem Herrn zu schreien. Und er sagt Gott seine Not. Er wendet sich an den einen, der wirklich Hilfe hat. Was ist das für ein Vorrecht, das wir als Kinder Gottes haben, dass wir beten dürfen? Auch da, wo es menschlich überhaupt keine Hilfe gibt, dass wir beten dürfen. Manchmal wird das Beten so verächtlich gemacht. Der Philosoph Fichte lebte in Berlin und da war auch Baron von Kottwitz, ein frommer Mann, der sich um viele Arme kümmerte. Und Fichte, dieser große Denker, sagte zu dem Baron: Das Kind betet, der Mann will. Und dann antwortete von Kottwitz: Herr Professor, ich habe 600 Leute zu versorgen und weiß oft nicht, woher das Brot nehmen. Da kenne ich nur ein Mittel, das Gebet zu meinem himmlischen Vater. Und das hat mir auch immer noch geholfen. Der Mann will. Und da schreibt Pfarrer Wilhelm Busch dazu: Da lag der starke Simson, verschmachtend in der Wüste. Simson, wolle doch! So hat man oft bei uns den Willen aufgepeitscht, wo doch keine Kraft war. Gell? Das kennen wir wahrscheinlich alle, solche Situationen, wo man uns gesagt hat, jetzt reiß dich halt zusammen, jetzt will halt, wolle halt. Und Simson kann nicht mehr. Seine Kraft ist dahin, aber beten kann er. Und aus seinem ganz großen, lebensbedrohlichen Durst heraus ruft er jetzt nach Gott und er weiß, wenn Gott nicht eingreift, dann komme ich um. Gerade war er noch vielen Feinden entgegengetreten. Jetzt ist er ganz schwach. Und jetzt erkennt er auch, die Philister sind die Unbeschnittenen, so nennt er sie, die nicht mit Gott leben. Dabei hatte er sich doch mit philistäischen Frauen eingelassen. Sein Sieg hilft ihm jetzt gar nichts, sondern er erleidet einen großen Durst. Und jemand schreibt einmal: Der Knecht Gottes, der einen großen Sieg errang, ist nicht vor persönlichen Durststrecken sicher. Der Sieg, das Große, was ich mit Gott erlebt habe, ist nicht unbedingt das, was mich dann wirklich vollends stärkt und aufrichtet. Da kann danach eine große Schwäche kommen. Spurgeon sagt es einmal so: Du musst dich darauf gefasst machen, dass du dich dann am schwächsten fühlst, wenn du deine größten Triumphe feierst. Simson, ganz schwach, ähnlich wie Elia nach dem Kampf auf dem Karmel, dann in der Wüste unter dem Busch lag. Vielleicht geht es uns auch so, dass wir wie Simson sagen müssen: Herr, ich habe Durst. Ich habe mich für dich eingesetzt, ich wollte für dich arbeiten, ich bin so am Ende. Ich habe Durst, ich bin am Ende mit meinem Glaubensleben, ich bin so kaputt auch in meinem Dienst. Und dann dürfen wir von Simson erfahren: Es gibt die Quelle des Rufenden. Es gibt das Gebet, wo man den Herrn von Herzen anruft, da gibt er Quellen der Stärkung. Und ich vermute, dass viele von uns das auch schon erfahren haben, wenn wir aus unserer Not heraus gebetet haben, dass das Gebet verändert, dass im Gebet sich tatsächlich eine Quelle öffnet, die Quelle der Kraft, um weitermachen zu können, die Quelle der Weisheit, um zu kapieren, wie ich es jetzt machen soll, die Quelle des Mutes, dass ich jetzt nicht aufgeben muss, sondern ich habe doch einen Herrn. Eine junge Mutter hat mir noch gar nicht so lange erzählt, wie sie mitten in ihrem chaotischen Alltag
das immer wieder erfährt, wenn sie dann betet, dann sagte sie so sinngemäß, dann sortiert sich's wieder. Dann kann ich wieder denken, dann werde ich wieder ruhig. Im Gebet öffnet Gott eine Quelle, die Quelle, die ich mit dem, was ich brauche für meinen Alltag, für mich und für die anderen um mich herum. Und Gott spaltete den Felsen und es kam Wasser heraus. Alleine Gott wusste, wo da eine Quelle war. Und genau da spaltete er den Felsen. Der gespaltene Fels, überhaupt der Fels, weist uns ja übrigens auch, ganz kurzer Ausflug nur, ins Neue Testament hin nach Golgatha. Wo Jesus gestorben ist, da hat er diese Quelle des Lebens für uns geöffnet. Gott sorgt für den Simson, er sorgt auch für die ganz normalen, natürlichen Bedürfnisse. Und das fand ich noch interessant bei einem Ausleger, der schreibt von einem nüchtern praktischen Hinweis, wir ignorieren nämlich oft die einfachen Lebensbedürfnisse. Und da schreibt er, unausgewogene Nahrung, Schlafmangel, Krankheit. Sie alle können unseren geistlichen Zustand beeinflussen. Manchmal ist ein guter Schlaf das beste Mittel zur Verbesserung unseres geistlichen Lebens. Körperliche Erschöpfung ist oft der Grund für ein gestörtes Verhältnis zum Herrn. Lassen Sie uns das auch im Auge behalten. Gott öffnet die Quelle des Rufenden, die Quelle, so sagt der Bibeltext, bis heute. Ohne das Gebet Simsons wäre dieser Ort über Jahrhunderte dürre geblieben. Nun aber hat Gott eine Quelle geöffnet. Nicht nur für Simson, sondern auch für die anderen, die dorthin kamen. Gottes grenzenlose Barmherzigkeit im Hören unserer Gebete. Leben an der Quelle des Gebets. Ich habe Ihnen ein Blatt vorbereitet, das Sie nachher mitnehmen können, wenn Sie wollen. Da steht manches von dem drauf, was wir jetzt noch miteinander anschauen. So auch dieses wunderbare Zitat von Martin Luther. Er sagt, rufen musst du lernen und nicht da sitzen bei dir selbst oder liegen auf der Bank, den Kopf hängen und schütteln und mit deinen Gedanken dich beißen und fressen, sorgen und suchen, wie du loswerdest und nichts anderes ansehen, denn wie übel es dir geht, wie ein elender Mensch du seist, sondern wohlauf, du fauler Schelm, auf die Knie gefallen, die Hände und Augen gen Himmel erhoben, einen Psalm oder Vater unser vorgenommen und deine Not mit Weinen vor Gott dargelegt, geklagt und angerufen. Beten, Not anzeigen, Hände aufheben, sind Gott die allerangenehmsten Opfer. Er begehrt es, er will es haben, dass du selbst ihm deine Not vorlegen, nicht auf dir lassen liegen und dich selbst damit schleppen, nagen und martern sollst, damit du aus einem Unglück zwei, ja 10 und 100 machest. Er will, dass du sollst zu schwach sein, solche Not zu tragen und zu überwinden, auf dass du lernest, in ihm stark zu werden und er in dir gepreiset werde durch seine Stärke. Siehe, da werden Leute daraus, die da Christen heißen. Ist doch einfach eine großartige Sprache. Nun auf die Knie gefallen, du Schelm, du fauler Schelm. Ich habe einfach noch einige Ermutigungen zum Gebet gesammelt. Da kann man sicher noch viel, viel mehr sagen. Eine erste Ermutigung, Jesus betet, und zwar, er betet für uns. In Hebräer 7, Vers 25, da steht, er lebt für immer und bittet für sie, für seine Leute. für die Menschen. Was ist das, tröstlich zu wissen, wir haben einen Heiland, der betet jetzt, in diesem Augenblick für uns. Der betet für jeden, auch für die sonst keiner betet. Er tritt für mich ein. Ich habe einen, der spricht für mich. Im Alten Testament gibt es dieses wunderbare Vorbild, dass der hohe Priester einmal im Jahr ins Allerheiligste ging. Und wenn der hohe Priester ins Allerheiligste ging, dann trug er die Namen des Volkes Israel mit ins Allerheiligste. Und zwar auf seiner Schulter war es eingegraben in Edelstein und auf seinem Brustschild auch. Er trug die Namen des Volkes vor Gott. Jesus, unser hoher Priester, der unseren Namen vor Gott bringt. Jesus betet aber auch in uns. Und das ist diese wunderbare Stelle aus Römer 8. Desgleichen hilft auch der Geist, das ist ja Christus in uns, desgleichen hilft auch der Geist unserer Schwachheit auf, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt, wie sich's auch vor Gott gebührt und auch, wie es wirklich gut ist. Wir wissen doch oft gar nicht, soll ich so beten oder soll ich so beten? Was ist denn jetzt gut? Sondern der Geist selbst vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen. Wir wissen, ich weiß, ich bin ein Anfänger im Gebet. Und wir erleben immer wieder unsere Stümperei. Und manchmal will uns das dann vielleicht auch hindern, zu beten, weil wir sagen, ich kann es doch gar nicht recht. Und jetzt heißt es hier, der Geist vertritt uns, ja, mit einem unaussprechlichen Seufzen. Manchmal kann man auch ohne Worte beten. Es gibt ein wunderbares Buch von Ole Hallesby, vom Beten heißt es. Wenn Sie das irgendwo noch kriegen, dann reißen Sie es sich unter den Nagel. Es ist ein großartiges, ermutigendes Buch zum Gebet. Und er schreibt zu diesem Beten ohne Worte. Beten ist die Haltung des Herzens vor Gott. Sie findet ihren Ausdruck mit und ohne Worte. Wie es auch zwischen Menschen sich verhält, die einander lieben. Also als Menschen müssen wir miteinander reden, aber manchmal schweigt man auch miteinander. Auch im Zusammenleben mit Gott im Gebet gibt es vieles, was man in Worte kleiden kann und soll. Aber auch da gibt es manches, für das wir keine Worte finden. Und dann erzählt er von seinem kleinen Sohn, der ins Studierzimmer kam, obwohl er wusste, dass er das eigentlich nicht darf, weil der Papa am Arbeiten war. Und dann guckte der Bub seinen Vater an und der Vater und sagte zu ihm, du Vater, ich will auch ganz still sitzen, wenn ich nur bei dir sein darf. Wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt. Manchmal ist es wirklich nur noch ein Seufzen. Und manchmal ist die Situation so schrecklich, dass uns gar nichts mehr einfällt, was wir für uns oder andere beten können. Und ganz gewiss in unserer letzten Stunde wird es so sein, dass der Heilige Geist in uns betet, wenn wir es nicht mehr können. Jesus betet in uns. Jesus betet an unserer Stelle. Ich meine damit, ich darf im Namen Jesu beten. Und da lese ich Ihnen nochmal was von Hallesby. Im Namen Jesu zu beten ist wahrscheinlich das tiefste Geheimnis des Gebets. Und dann kommt der Mensch und sagt, ich kann das ja alles gar nicht recht und was habe ich denn für ein Recht? Ich bin so unheilig, warum darf ich überhaupt zu Gott kommen? Ich habe schon wieder versagt und alle diese vielen Dinge. Da sagt der Geist Gottes zu ihm, zu diesem Sünder, komm in Jesu Namen. Dieser Name gibt unheiligen Menschen Zugang zu dem heiligen Gott. Der Sünder macht wieder Einwendungen. Ich kann nicht beten, ich habe nicht genug Glauben, habe auch keine Liebe, kein Mitgefühl. Mein Herz ist so ungeistlich und gleichgültig. Der Geist hört diese Einwände ruhig an und sagt, alles, was du sagst, ist wahr. Wolltest du in deinem eigenen Namen beten, hättest du auch keine Hoffnung. Daher musst du in Jesu Namen beten. Um Jesu willen sollst du bekommen, worum du betest. Wenn ich auf die Bank gehe und sage, ich möchte gerne 1 Million abheben, wird der Banker mich freundlich anlächeln und sagen, aber wenn ich jetzt im Namen von Herrn sowieso, ich nenne jetzt keine Namen, gehen würde, der vielleicht 100 Millionen oder keine Ahnung besitzt, würde der Banker mich auch freundlich anlachen und würde es mir geben. Wir bitten mehr, als wir verdienen, aber weniger, als uns Jesus verdient hat. Ich darf im Namen Jesu beten. Eine zweite Ermutigungsüberschrift: Gebet ist Begegnung mit dem lebendigen Gott. Und da sage ich jetzt einfach nur ein paar Stichworte, wer dieser Gott ist, wenn wir uns das klar machen. Er ist ein allmächtiger Gott. Wie gesagt, Sie kriegen, wenn Sie wollen, das Blatt, auf dem dann alle diese Bibelstellen auch stehen. Der allmächtige Gott, der sagt, ich bin der Gott alles Fleisches, sollte mir etwas unmöglich sein. Ich darf beten zu dem allwissenden Gott, der sogar unsere Gedanken kennt und die Worte, die erst auf unserer Zunge liegen. Ich darf beten zu dem ewigen Gott, der sich nicht ändert, zu dem Gott, der diesen kleinen Tag heute schon ganz kennt, der weiß, was um 24 Uhr sein wird. Ich weiß das nicht. Der ewige Gott, der das Ziel meines Lebens im Auge behält und mich dahin bringen wird. Und dann haben wir vorhin aus Psalm 145 gehört, der Herr ist nahe. Und es kann sein, dass wir denken, mein Gebet reicht nicht mal bis zur Zimmerdecke. Und das Wunderbare ist, unsere Gebete müssen gar nicht bis zur Zimmerdecke reichen. Jesus ist uns viel näher. Er ist ein Gott, der hört. In Psalm 94, Vers 9, da gefällt mir einfach auch besonders gut. Der das Ohr geschaffen hat, sollte der nicht hören? Und ich habe manchmal gesagt, wenn wir nicht mehr wissen, ob Gott uns hört, dann lassen Sie uns in den Spiegel schauen und unsere Ohren angucken. Und er ist ein Gott, der handelt zur rechten Zeit. Gnade zur rechtzeitigen Hilfe, steht in Hebräer 4, Vers 16. Ein letztes noch. Halesby nennt zwei Kennzeichen fürs Gebet. Das eine Kennzeichen, sagt er, ist die Hilflosigkeit. Und dazu schreibt er, Beten besteht ganz einfach darin, Gott den ganzen Tag zu erzählen, in welcher Weise wir uns hilflos fühlen. Und je hilfloser ich mich fühle, desto deutlicher werde ich rufen. klar. Dieses Gebet, merken wir, das ist nicht unsere Leistung, sondern da sage ich, Herr, ich bin hilflos, bitte komm du jetzt in diese Situation herein. Und das zweite Kennzeichen, der Glaube. Erst Hilflosigkeit und Glaube vereint bringen das Gebet hervor. Und jetzt noch einmal so ein guter Satz von Hallesby: Ich brauche den Glauben nur zu erwähnen und alle Beter wissen, dass wir hier einen der empfindlichsten Punkte des Gebetslebens berühren, weil wir nämlich ganz oft empfinden, unser Glaube reicht nicht. Und jetzt erklärt er, was Kennzeichen echten Glaubens sind. Der Mensch sieht seine Not, gibt seine Hilflosigkeit zu, geht zu Jesus, sagt ihm genau, wie schlecht es um ihn steht und legt seine Sache in Jesu Hand. Das ist Glaube. Ich erkenne meine Not und meine Hilflosigkeit und Glaube bleibt jetzt nicht bei sich selber stehen, sondern Glaube geht zu Jesus und sagt, Herr, ich brauche dich. Ich lege es in deine Hand. Das ist Glaube. Ich schließe mit einer kleinen Verdeutlichung von Hans-Peter Reuer zum Thema, was Glaube ist. Er war in Schweden bei einem Freund. Der See war zugefroren. Mit dem Auto fuhren sie ihre Runden über den zugefrorenen See und schleppten sich gegenseitig da ab auf einem Surfboard. Und dann schreibt er, es macht echt Spaß und trotzdem würde ich es bei mir zu Hause in Österreich niemals tun. Denn selbst wenn unsere Bergseen mal zugefroren sind, ist das Eis ziemlich dünn. Als tiefgläubiger Mensch könnte ich jedoch vor einem Bergsee in Österreich stehen und zu mir selber sagen, ich weiß, das Eis ist dünn, aber ich habe großen Glauben. Ich glaube, dass ich von der einen Seite des Sees auf die andere komme. Nun, ich werde mit meinem großen Glauben auf das Eis steigen, einbrechen, erfrieren und tot sein. Warum? Weil das Objekt meines Glaubens nicht stark genug war. Andererseits kann ich in Schweden zitternd und kleingläubig auf das Eis treten und vorsichtig Schritt um Schritt mich vorwagen. Und ich werde am anderen Ende ankommen. Warum? Weil das Objekt meines Glaubens stark genug war. Wir haben einen starken Gott und an ihn glauben wir. Wir glauben nicht an unseren Glauben. Und wir beten nicht auf unseren Glauben hin, sondern auf den Glauben an den starken Gott hin. Jedes lebendige Gebet ist ein geschenktes Gebet. Ich möchte gerne beten. Herr Jesus, danke. Danke für dein gutes Wort. Danke, dass wir auf dich schauen dürfen und auf dich vertrauen dürfen und nicht auf uns, immer wieder neu. Und Herr, wir kommen mit den vielen Nöten unserer Welt zu dir, die uns alle viel zu groß sind. Wir bringen dir noch einmal die Menschen dort in der Ukraine. Wir legen sie an dein Herz und wir bitten dich, dass du Abhilfe schaffst, weil du der allmächtige Gott bist. Du alleine kannst das. Wir bitten dich auch für alle die anderen auf dieser Welt, die wir gar nicht so vor Augen haben, aber die du siehst, die auf der Flucht sind. Wir bitten dich für unsere Geschwister, die bedrängt werden, weil sie dich lieb haben. Bitte stärke ihren Glauben an dich, den starken Gott, und bewahre sie bei dir. Wir bitten dich für die, die Verantwortung haben, in unserem Land und in den Ländern dieser Erde. Wir bitten dich auch herzlich für dein Volk Israel und auch dort für die Verantwortlichen. Leite du sie und ziehe du doch auch Menschen dort zu dir hin. Wir bitten dich weil wir in unserem Volk so eine große Gottlosigkeit haben. Und jeder tut, was ihn recht dünkt. Herr, erbarme dich, bitte, und ziehe uns zu dir hin, ganz neu. Wir danken dir, dass wir all das dir immer wieder neu so sagen dürfen. Und wir danken dir, dass du auch unser eigenes Leben und unsere Familien und die Menschen, die wir kennen, im Blick hast, dass wir sie dir auch anbefehlen dürfen. Gehe du dem Einzelnen nach und lass uns an unserem Ort bitte auch zum Segen sein dürfen, als Licht und Salz für andere. Amen. Ja, Sie sind auch nächsten Sonntag wieder ganz herzlich eingeladen. Und jetzt bitten wir noch um den Segen. Und wenn es möglich ist, stehen Sie bitte dazu auf. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen. Einen gesegneten, frohen Sonntag. Auf Wiedersehen.
Weitere Predigten, Vorträge und Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage www.diakonissenmutterhaus-eidlingen.de.